Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die Tour Championship in Wales, in ein Turnier der 8 besten Spieler der Einjahresrangliste. Gestern ging es los und Junge, wie ging es gestern los? Mark Selby und Neil Robertson haben ein absolutes Feuerwerk abgeliefert. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie immer mit unserem Experten Christian Oehmicke aus der Sendung Total Clearance. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Die Tour Championship ist zum ersten Mal dabei und eigentlich sagt man immer, ja, einen ganz guten Start kann man schon mal gebrauchen. Was die Tour Championship gestern für einen Start hingelegt haben, da können wir sagen, Hut ab, Leute, so könnt ihr weitermachen.
Ja, es war ja irgendwie klar, bei diesem Format, bei diesem Line-Up, vor allem mit den 8 besten Spielern der Saison, nicht nur 8 der besten Spieler aus den Top 16, sondern generell aus objektiver Sicht gesehen die 8 besten Spieler der bisherigen Saison. Also das sind ja Spieler, die nicht nur in der Weltrangliste einfach ganz oben stehen, sondern die in der letzten Zeit auch phänomenal gutes Snooker gezeigt haben. Und das sieht man einfach bei diesem Line-Up, was gestern an Centuries gespielt wurde, in gerade mal 3 Matches, die es ja dann letztendlich gab, aufgeteilt in 2 Sessions. Das ist, spottet jeder Beschreibung und passt dann einfach auch irgendwie dazu, dass sich das Ganze ein bisschen wie eine Mini-WM oder zumindest wie ein Mini-WM-Viertelfinale anfühlt. Und die Spieler haben gestern auch gezeigt, dass es hier um eine Menge Preisgeld geht und dass es hier vor allem auch richtig gutes Snooker geboten wird. Und umso mehr ist es dann schade, dass dieses Turnier so ein bisschen unterm Radar läuft, was das TV-Coverage angeht, da es ja nur auf ITV läuft, in Deutschland auf DAZN geguckt werden kann, beziehungsweise dann über Umwege auch über ITV, aber es ist dann eben schade, dass Eurosport ausgerechnet für so ein Turnier dann die Rechte nicht bekommen hat. Aber so ist es jetzt eben und wir können uns dann ein bisschen entschädigen mit wirklich phänomenal gutem Snooker, was dann gestern von den insgesamt 6 Spielern, die dann in Aktion waren, geboten wurde.
Und gerade 2 Spieler, die haben gestern nämlich beide Sessions ihrer ersten Runde vollbracht. Das waren Neil Robertson und Mark Selby. Und es wurde entschieden durch einen 65 Minuten langen Schlussframe. 9:8 hieß es am Ende für Neil Robertson. Und die Zeit, die Robertson und Mark Selby um die letzte Schwarze gestritten haben, die war schon episch. Aber insgesamt können wir sagen, das war ein fantastisches Match. Und was für ein Einstieg in dieses Turnier. Neil Robertson steht im Halbfinale. Mark Selby muss jetzt sogar drum bangen, dass er vielleicht die Nummer 1 der Weltrangliste verliert.
Genau, sollte Ronnie O'Sullivan dieses Turnier gewinnen, dann würde die Nummer 1 Position das erste Mal seit, ich glaube, knapp 4 oder 5 Jahren tatsächlich den Besitzer wechseln. Es hatte sich ja angedeutet, Mark Selby hat nicht die überragenden besten 2 Jahre hinter sich, profitiert immer noch so ein bisschen davon, dass er dann doch oft bei sehr großen Turnieren eben abliefert, wie vor 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft oder wie eben auch bei der China Championship, der International Championship, also da, wo es dann um richtig viel Preisgeld geht. Auch die China Open hatte er gewonnen. Dadurch hat Selby natürlich einen mega großen Vorsprung gehabt, aber O'Sullivan und Williams kommen da immer näher ran und O'Sullivan kann es jetzt in dieser Woche dann tatsächlich schaffen. Und irgendwie wäre das auch eine logische Konsequenz, denn Ronnie O'Sullivan ist doch deutlich konstanter in der letzten Zeit als Mark Selby zum Beispiel. Auch wenn man ihn gestern das nicht wirklich anlasten kann, da hat am Ende dann letztendlich kein Blatt mehr zwischengepasst zwischen die beiden. Was für ein kurioser Matchverlauf schon alleine, bis es zu diesem genialen Decider kam. Robertson war mit 2:0 in Führung gegangen, Breaks von 88 und 110. Dann nahm Mark Selby das Match komplett in seine Hand, gewann 6 Frames in Folge mit Breaks von 103, 117, 58, 93, 65 und 123. Also nicht nur ein Century Festival, auch ein Highbreak Festival. Wirklich Snooker auf allerfeinstem Niveau, was die beiden da gespielt haben. Offensivfeuerwerk. Und nach der ersten Session sah es dann mit 6:2 für Selby eigentlich nach einer relativ klaren Sache aus. Und am Abend entwickelte sich das dann in eine komplett andere Richtung. Selby kam einfach nicht ins Match so richtig rein. Robertson verkürzte erst mit Breaks von 90 und 71, holte sich die ersten drei Frames. Dann hatte Selby im letzten Frame vor dem mittleren Interval eine Riesenchance, immerhin seine Führung zu behalten, auf 7-5 zu gehen. Tatsächlich schaffte es Robertson dann, den Ausgleich zu machen, nachdem Pink verschossen wurde von Mark Selby. Somit ging es dann mit 6-6 in die Pause und Mark Selby hatte seinen schönen großen Vorsprung verloren. Robertson ging nach der Pause sogar erstmals in Führung mit 7-6, hatte dann auch die Riesengelegenheit auf 8-6 zu stellen, hatte schon gehörigen Vorsprung. Mark Selby brauchte drei Snooker, bekam die allesamt, holte sich diesen Frame noch auf Schwarz und glich so zum 7-7 aus. Also das war ein bärenstarker Frame von Selby und dann auch mal wieder gezeigt, warum er der Comeback-King ist. Man darf sich gegen Selby nie sicher sein. Im nächsten Frame dann eine fantastische 53 von Mark Selby. Einfach ein riesengroßes Break mit den Bällen in verrückten Positionen, die er da teilweise gelocht hat. Das war ein typisches Mark Selby-Bild vor diesem Break. Und dass er das dann mit 8-7 trotzdem nicht ins Ziel gebracht hat, lag einfach daran, dass Neil Robertson das vollkommen egal war. Der hat eine 135 gespielt, um einen Decider zu erzwingen. Und dann haben wir hier nach 16 Frames zwischen zwei ehemaligen Weltmeistern einfach ein grandioses Line-Up gehabt für diesen letzten Decider. Und der hat, du hast schon gesagt, über eine Stunde gedauert. Die beiden haben sich dann die Farben und auch die Roten relativ schnell an die Banden gespielt, sodass das dann einfach nur ewig gedauert hat, bis es dann letztlich auf Schwarz entschieden hatte. Eine Chance auf ein Double, verpasste die dann mega knapp. Schwarz rollte dann aber an die obere Bande, sodass es trotzdem safe war. Bei Robertson gab es eine ähnliche Situation, als er versuchte, Schwarz in die gelbe Ecktasche zu lochen. Das verpasste und trotzdem auch Schwarz wieder sicher liegen blieb. Beide hatten da dann auch ein bisschen was zu grinsen. Aber man hat denen dann auch den Druck angemerkt. Also Robertson hatte dann Schwarz nicht ganz direkt an die Seitenbande gebracht, sodass Selby die nächste Chance auf ein Double bekam. Diesmal verpasste er es auch, aber auch etwas deutlicher. Und vor allem das Schlimme war, Schwarz blieb so liegen, dass Robertson sie in die Mitteltasche schneiden konnte und sich so dann das Match sicherte. Und Mark Selby war dann auch ein bisschen angefressen, muss man sagen. Klar, der war mega enttäuscht, dass er dieses Match verloren hat. Aber was für ein großartiger Auftakt, bitte, war das in ein Turnier, wo man vorher gedacht hat, naja, brauchen wir das so wirklich? Klar, wir brauchen es. Man kann diskutieren, ist das Preisgeld gerechtfertigt? Ist es gerechtfertigt, dass hier die 8 besten Spieler tatsächlich einen Titel unter sich ausmachen? Was ist mit den restlichen 120? Aber dieses Match gestern war einfach beste Snooker-Werbung und da kann man dann letztendlich auch nichts weiter entgegensetzen.
Mir war es gestern in dem Moment komplett egal, was für ein Preisgeld da ausgespielt wird, ob die anderen nicht dabei sind etc. Mir war es wichtig, gestern diesen Frame gesehen zu haben. Und ja, man hat auch Schlussframes zwischendurch, die auch 65 Minuten dauern. Aber wo man denkt, Leute, kriegt ihr echt die Schwarzen nicht rein? Und ich fand die Stimmung gestern zwischen den beiden sehr, sehr gut. Weil, was du gesagt hast, es wurde zwischendurch gelächelt, es wurde gegrinst, es wurde sich auch mal unterhalten. Und beiden hat man den Druck angesehen. Und ich finde, das war gestern die Essenz von Snooker. Und besser kann es insgesamt gar nicht laufen als gestern.
Absolut, dieses Match hatte eigentlich alles. Hohe Breaks, ein Hin und Her, spannende Frames. Wir hatten ein Päckchen von Frames, die erst an den einen Spieler gingen, dann an den anderen und dann dieser grandiose Decider. Witzig dazu auch die Tweets dann von Rolf Kalb. Kann ich mir bitte was wünschen? Ich möchte das kommentieren. Was für ein geiler Decider. Ja. Wo ist mein Mikro zum Teufel? Also der Rolf Kalb hat es, glaube ich, auch arg in Mitleidenschaft gezogen gestern, dass er das nicht kommentieren durfte, dass Eurosport da die Rechte nicht hatte. Also es war einfach beste Werbung für Snooker und dieser Decider alleine hat schon gezeigt, dass Snooker eben nicht nur aus hohen Breaks, aus Maximums, aus Centuries, egal wie vielen Tausend, besteht, sondern eben auch aus solchen Safety-Schlachten, aus solchen nervösen Duellen, die dann auch eben auf die letzten Bälle entschieden werden. Auch klasse, dieser eine Frame, den Mark Selby noch gewonnen hat, obwohl er schon drei Snooker brauchte. Also das sind einfach Geschichten, wo auch gezeigt wird, dass Safeties und nervöse Schlachten mit genialen taktischen Duellen eben auch zum Snooker gehören. Und Neil Robertson kann es jetzt letztendlich vollkommen egal sein. Er steht hier im Halbfinale und ist, glaube ich, meiner Meinung nach mit diesem Match gestern endgültig wieder in dem Kreis der Top-Spieler angekommen, beziehungsweise von der Form her auch wieder in diesem Kreis angekommen, hat jetzt auch endlich wieder die, ja, Oliver Kahn würde sagen, die Eier, um so ein Match dann eben auch durchzuziehen. Und für Mark Selby ist das eine arg bittere Niederlage, nicht nur wegen der Nummer-1-Position, sondern weil er auch wieder bei einem großen Turnier wie bei der UK Championship, wie beim Masters relativ früh ausgeschieden ist.
Das war das erste Match gestern zwischen Mark Selby und Neil Robertson, was beendet worden ist. Die anderen beiden Matches, die sind noch quasi in die Übernachtpause gegangen. Und das erste Spiel, über das wir sprechen müssen, ist das von Ronnie O'Sullivan gegen Stuart Bingham. Beide haben durchaus eine Historie. Als Stuart Bingham Weltmeister geworden ist, hatte er Ronnie O'Sullivan unter anderem im Viertelfinale damals geschlagen. Hier bei diesem Turnier sieht es so aus, als würde Ronnie O'Sullivan das Match gewinnen. 6-2 steht es am Ende nach der ersten Session für O'Sullivan, der im Moment so aussieht, als würde er das Halbfinale bestreiten können.
Ja, das ist ja gar nicht so unbedingt nur auf Ronnie O'Sullivans Mist gewachsen. Der hat sehr gut gespielt, muss man sagen. Vor allem seine Breaks dann auch wieder gezeigt. 3 Centuries unter anderem auch gespielt gestern. Aber Stuart Bingham hat auch sehr viele Chancen liegen gelassen. Das muss man dann einfach auch so sagen. 3-mal alleine im gesamten Match schwarz vom Spot verschossen. Das darf man sich gegen O'Sullivan dann einfach nicht erlauben. Das fing schon im ersten Frame an. Bingham verschießt schwarz vom Spot, die Antwort eine 111 von Ronnie O'Sullivan. Dann auch den zweiten Frame hätte Bingham durchaus holen können, hatte da seine Möglichkeiten. Ronnie O'Sullivan machte das dann mit einem 30er, 40er Break klar und holte sich das 2-0. Bingham gewann die nächsten 2 Frames mit einer 55 und einer 90. Kurios hier, nach dem 3. Frame wurden die Bälle getauscht, weil wohl beide Spieler irgendwie nicht ganz so zufrieden waren mit den Reaktionen, die die Weiße so von sich gab, sowohl nach dem Treffen auf andere Bälle als auch nach dem Bandenabschlag. Also da hat man sich dafür entschieden, den Ballsatz zu tauschen. Hat es dann letztendlich durchaus ein bisschen besser gemacht, dieses Match. Eine 90 dann, wie gesagt, von Bingham zum 2-2. Und nach der Pause war das dann aber eine ganz klare und einseitige Geschichte für Ronnie O'Sullivan, der dann 4 Frames in Folge gewonnen hat und Bingham nicht ein einziges hohes Break mehr zeigen konnte. 113, 121, 89, das die Breaks, die Ronnie O'Sullivan dann nach der Pause gespielt hat und eben dann ja heute mit 6-2, man muss es so sagen, eigentlich kurz vor dem Sieg steht. Klar, wir haben gestern auch erlebt, dass ein Neil Robertson einen 2-6 Rückstand noch aufgeholt hat und in einen Sieg umgewandelt hat, aber ich kann es mir ehrlich gesagt beim besten Willen gegen einen so genialen Frontrunner, wie Ronnie O'Sullivan dann letztendlich auch ist, nicht vorstellen. Und vor allem muss sich Bingham dann stark steigern, wenn er dieses 2-6 noch umdrehen will. Und bei 3 Frames, die O'Sullivan noch braucht, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass Bingham das noch gewinnt.
Aber Stuart Bingham, er war nicht sauer, er hat sich gewundert über Behandlung vom Schiedsrichter. Was war da los?
Die Frage ist ja immer bei Ronnie O'Sullivan, wird da vom Schiedsrichter vielleicht ein bisschen wenig geahndet oder wird da bei Ronnie O'Sullivan an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wohlwollend mit umgegangen mit Situationen, die für die eigentlich andere Spieler dann bestraft werden. Es gab eine Situation gestern, als O'Sullivan einen Ball verschossen hatte und dann auf die Bande haute, also auf den Tisch haute. Und das ist eigentlich was, wofür durchaus eine Verwarnung angebracht ist. Und Stuart Bingham hatte sich dann beim Schiedsrichter darüber gewundert, dass Ronnie O'Sullivan dafür kein Warning bekam. Ging jetzt gar nicht unbedingt gegen Ronnie O'Sullivan von Stuart Bingham aus, sondern eher in die Richtung, dass Bingham selbst vor ein paar Monaten bei einem Turnier dafür eben ein Warning bekam. Und das ist halt wieder mal so eine typische Szene. Ich erinnere mich an eine kuriose Situation. Ich glaube, bei der Weltmeisterschaft war es, als Ronnie O'Sullivan tatsächlich seine Kreide bewusst dafür verwendete, einen Ball anzuvisieren, was ja eigentlich komplett verboten ist im Snooker, dafür vom Schiedsrichter auch nicht verwarnt wurde. Es wird sicherlich auch andere Spieler geben, die schon auf den Tisch gehauen haben und kein Warning bekamen. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, das ist ein Phänomen nicht nur im Snooker, sondern auch in anderen Sportarten, dass man manchmal bei dem einen oder anderen Topstar dann eben doch nochmal das ein oder andere Auge zudrückt. Und Stuart Bingham kann es letztendlich vollkommen egal sein, oder Ronnie O'Sullivan, denn das hat das Match in keinster Weise beeinflusst und sollte dann auch jetzt, weil keine schlimme Szene ist, jetzt nichts, wo ich sagen würde, dafür gehört jemand bestraft. Ja, man kann ein Warning geben, muss man aber auch nicht.
Das dritte Match, was wir heute dann auch beschließen werden, das ist das von Judd Trump und Mark Williams. Und die haben gestern Nachmittag gespielt und die haben quasi gestern den Tag eröffnet. Und bei aller Begeisterung über das Match von Neil Robertson und Mark Selby müssen wir sagen, auch Judd Trump und Mark Williams haben in den ersten 8 Frames eine richtige Show abgeliefert. 4-4 steht es nach der ersten Session.
Ja, ein unheimlich packendes, ein unheimlich spannendes Match. Zu keinem Zeitpunkt bisher hatte einer von den beiden mehr als einen Frame Vorsprung. Es war unheimlich spannend, unheimlich nervös zum Teil, aber auch beide Spieler haben deutlich viele hohe Breaks gezeigt. Insgesamt gab es 6 Breaks von mehr als 50 Punkten zwischen den beiden. Aber man muss sagen, dass Judd Trump gestern seine Chancen noch nicht ganz so gut ausgenutzt hat, wie wir das vielleicht früher und in anderen Turnieren von ihm kennen. Mark Williams profitierte dann in dem einen oder anderen Frame doch von einem kleinen Fehler von Judd Trump. Also das war jetzt so das, was mir aufgefallen ist. Ansonsten, wie gesagt, sehr spannend. Beide spielen gutes Snooker und ich glaube, das wird eine enorm spannende Entscheidung dann heute zwischen den beiden. Judd Trump muss aufpassen, dass er nicht dauerhaft dem Rückstand hinterher rennt, denn er war selten in Führung gestern. Meistens war es Mark Williams, der sich dann die Führung holen konnte. Aber solange er immer wieder sofort den Ausgleich schafft, sollte das kein Problem sein. Nichtsdestotrotz, beide Spieler werden sich sicherlich heute dann nochmal steigern können und müssen sie dann auch, wenn sie an dieses geniale erste Match, was wir gestern gesehen haben, rankommen wollen. Heute Nachmittag, wie gesagt, die Entscheidung dann zwischen Judd Trump und Mark Williams, während parallel dann das letzte Erstrundenmatch dann auch startet, Mark Allen gegen Kyron Wilson, und am Abend dann die Entscheidung zwischen Mark Allen und Kyron Wilson und auch natürlich die Entscheidung dann zwischen Ronnie O'Sullivan und Stuart Bingham.
Und darüber werden wir dann morgen sprechen, hier bei meinsportpodcast.de und Total Clearance, dem täglichen Update, wenn Turniere stattfinden auf der World Snooker Tour, hier bei meinsportpodcast.de. Das war Christian Oemeke mit seiner Zusammenfassung des Tags 1 der Tour Championship. Und Junge, Junge, war das ein Tag 1. Danke, Christian.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.